Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich freue mich, dass Sie wiedergekommen sind. Vielleicht ganz kurzer Abriss. Was haben wir das letzte Mal besprochen? Ich habe Ihnen erzählt, was wir in der Quantenchemie vorhaben. Ich habe Ihnen empfohlen, sich ein Lehrbuch zu organisieren. Ich habe Ihnen auch gesagt, dass die Abbildung, die ich Ihnen zeigen werde, fast alle aus Engel Reed physikalische Chemie entnommen sind. Und ich hatte versucht, ihn zu motivieren, warum beschäftigt man sich überhaupt mit Quantenchemie? Und die Antwort darauf ist, dass sich mikroskopische Objekte, sowas wie Elektronen oder Atomkerne, nicht wie, ich weiß nicht, Bälle oder Bauklötze verhalten, sondern eben quantenmechanisch. Und ich hatte Ihnen ein paar Beispiele gesagt. Ich hatte Ihnen einmal den Fotoeffekt Albert Einstein gezeigt, mit dem man nachweisen kann, dass Licht, was in dem Fall hier auf eine Metallplatte fällt und Elektronen herausschlägt, dass dieses Licht sich wie aus Teilchen bestehend verhält, bestehend aus den sogenannten Photonen. Und gleichzeitig kennen Sie die Interferenzexperimente, beispielsweise Doppelspalt- oder Einzelspaltexperimente, mit denen Sie zeigen können, dass Licht sich wie eine Welle verhält, bei der Sie entweder konstruktive oder destruktive Interferenz bekommen. Und diesen sogenannten Welle-Teilchen-Dualismus als Widerspruch zu sehen, aber dann auch irgendwie weiterverarbeiten zu können, das ist Ziel der Quantenmechanik. Und die Quantenchemie beschäftigt sich eben mit den Effekten auf Bestandteilen von Molekülen. Und ein Beispiel war hier auch ein Einzel- oder Doppelspaltexperiment. Hier sehen Sie nochmal das Ergebnis für Licht, wo Sie eben das Beugungsbild auf dem Schirm sehen mit den Interferenzmustern. Und Sie können das Gleiche eben auch tun an einem Doppelspalt. Da sieht das Interferenzmuster vielleicht sogar noch schöner aus. Und vor allem aber, Sie können das auch mit Teilchen machen. Und das ist eben jetzt ja vielleicht in der Chronologie her umgekehrt. Sie sehen eben hier, dass sich Teilchen wie Teilchen verhalten, weil sie einzelne Aufschläge auf der Detektion beobachten können und gleichzeitig sind sie ein Interferenzmuster, wie Sie es von Wellen erwarten würden. Das ist auch einer der Gründe, warum wir uns mit Quantenchemie beschäftigen. Ein letzter Punkt, den ich noch ansprechen möchte, ist, dass Sie die Spektren beispielsweise von der Wasserstoffentladungsröhre angucken können, die diskret sind. Das heißt, Sie haben nur ganz bestimmte Bestandteile das Licht hier, woraus Sie schließen können, dass die Atome nur ganz bestimmte Energieniveaus einnehmen können. Und vielleicht als Ergänzung noch dazu, wenn Sie vielleicht an die einfachen Atommodelle denken, die Sie zunächst in der Schule kennengelernt haben, sehr planetenähnlich gedacht. Ja, Sie haben einen Atomkern positiv geladen, Sie haben ein negativ geladenes Elektron, da besteht eine Coulomb-Anziehung, das heißt, das Elektron würde vom Kern angezogen werden und gleichzeitig so die sicher falsche Modellüberlegung, das Elektron bewegt sich auf einer Kreisbahn um den Atomkern, dann gibt es eine Zentrifugalkraft, wenn Coulomb-Kraft und Zentrifugalkraft im Gleichgewicht sind, sollte sich sowas wie eine Planetenbahn ergeben. Dieses Modell taugt gar nichts, weil Sie vielleicht auch irgendwo mal gelernt haben, dass bewegte Ladungen elektromagnetische Wellen abstrahlen. Also Beispiel wäre vielleicht Zyklotron, wo sie das machen, oder vielleicht auch einfach eine Funkantenne, Radioantenne, wo sie beschleunigte Ladungen haben, die dann eben elektromagnetische Wellen emittieren. Und Sie können ausrechnen, dass Sie, wenn Sie ein Elektron aus einer Kreisbahn haben, so viel Energie emittieren, dass das Atom in Sekundenbruchteilen kollabiert, das Elektron in den Kern stürzt. Sie hätten gar keine stabilen Atome. Das ist auch natürlich für Menschen wie Sie, die sich mit Atomen beschäftigen möchten, ein Problem. Und deswegen Quantenchemie. Soweit meine Blitzwiederholung von dem, was wir letztes Mal besprochen haben. Was sind Ihre Fragen dazu? Ich fand es auch alles total überzeugend, aber es wäre vielleicht einfach freundlich, wenn Sie irgendwas nachfragen könnten. Ja, super.
Die Folien prinzipiell, werden die hochgeladen?
Wenn würde Ihnen das was helfen, dann können wir das gerne machen. Ja? Also ich fand immer, die Folien sind hier so ein bisschen ohne Kontext, ja, deswegen würde ich eigentlich aufs Buch verweisen. Aber wenn Sie sagen, es ist für Sie irgendwie bequemer, dann können wir das gerne hochladen. So, sehe ich das, dann würde ich Frau Schartl bitten, dass sie die hochlädt. Gut, dann wissen Sie auch schon, wie wir unser erstes Kapitel beginnen. Ich hatte Ihnen das Inhaltsverzeichnis verraten und da haben wir den ersten Teil, den ich Grundlagen genannt hatte, wo ich darum gebettelt hatte, dass Sie mir vertrauen, dass das, was wir da machen, irgendwie relevant ist. Und diese Grundlagen beginnen mit Kapitel 1, klassische Wellen. Also unter klassischen Wellen verstehe ich sowas wie zum Beispiel die Schallwellen, die von mir zu Ihnen kommen. Sie denken vielleicht bei einer klassischen Welle an eine schwingende Geigensaite. Vielleicht mögen Sie Wasserwellen gerne. Sie könnten auch einen Schritt machen hin zu elektromagnetischen Wellen, Licht. Das beschreiben wir alles nach der gleichen Idee, nämlich als klassische Wellen. Und ich schreibe Ihnen vielleicht eben mal so eine mögliche Formulierung für so eine klassische Welle hin. Die Wellen bekommen bei uns oft ein Psi. Wir bleiben in einer Dimension, das heißt, diese Wellenfunktion hängt ab von dem eindimensionalen Ort x und der Zeit t. Und dann können Sie zum Beispiel etwas formulieren, was aussieht wie eine Amplitude a mal ein Sinuswellenzug mit dem Argument 2 pi x geteilt durch Lambda, wobei Lambda die Wellenlänge ist, minus 2 pi t durch groß T, wobei groß T die Periodendauer ist. Wenn Sie lieber in Frequenzen denken, dann wäre t gerade der Kehrwert der Frequenz. Ich habe mir hier notiert, dass ich versuchen sollte, Ihnen diese Welle aufzuzeichnen. Das kann ich gerne versuchen. Und zwar würde ich das gerne tun auf einer eindimensionalen Ortsachse x zum Zeitpunkt t gleich 0. Dann sehen Sie, wenn Sie für t 0 einsetzen, am Ort x auch 0 einsetzen, dann haben Sie den Sinus von 0, das ist 0. Das heißt, ich starte im Ursprung und habe dann hier einen solchen Sinuszug. Wir können die Nullstellen berechnen. Die Nullstellen ergeben sich dadurch, dass Sie überlegen, dass das Argument des Sinus, also diese 2pi mal x durch Lambda minus t durch groß T, dass das ganzzahlige Vielfache von Pi sein müssen. Also n ist 0, 1, 2 und so weiter. Und wenn Sie das dann nach x auflösen, dann bekommen Sie die Nullstellen an den Stellen x ist gleich Lambda mal n halbe plus t durch t. Und was Sie daran im Wesentlichen sehen sollen, ist, dass Sie, wenn das t wächst, also die Zeit voranschreitet, die Nullstellen zu höheren x-Werten rutschen. Da muss man noch mal eine Sekunde drüber nachdenken. Ja. Wir haben jetzt hier Nullstellen. Da ist eine, da ist eine, da ist eine. Die liegen alle bei n Lambda halbe, denn die Wellenlänge ist gerade das hier. Und wenn Sie die Zeit wachsen lassen, dann rutschen die Nullstellen für x zu größeren Werten. Sie zahlen keine Studiengebühren, oder? Das ist wahrscheinlich der Grund, warum wir keine farbige Kreide haben. Also ich versuche zu einem Zeitpunkt t1 größer 0 diese Geschichte nochmal zu stricheln. Und dann sehen Sie eben, dann würde einfach alles ein bisschen ich wollte stricheln. Sie ahnen, was ich Ihnen sagen will. So irgendwie die Welle wandert. Ja, das ist ja das, was Sie von der Welle irgendwie erwarten, dass die läuft. Was man oft macht, ist, dass man eine bequemere Formulierung für das Sinusargument aufschreibt. Das wird ein bisschen kompakter und die bequemere Schreibweise wäre Psi von x und t ist gleich a mal Sinus. Und dann haben wir hier als Argument kx minus Omega t stehen. Wobei k der Wellenvektor oder in einer Dimension die Wellenzahl ist. K ist gegeben als 2pi durch Lambda. Und dann haben wir noch die Kreisfrequenz Omega, die ist 2pi nü. Das Ganze ist einfach etwas kompakter. Vielleicht nochmal zwei Hinweise zum Fortschreiten der Wellen. Sie sehen, wir haben hier ein Minuszeichen, wir haben hier ein Minuszeichen. Und was Sie vielleicht einfach mal merken können, ist, wenn dieses Minuszeichen so auftaucht, wie es da auftaucht, dann ist es eine Welle, die sich in positive x-Richtung bewegt. Das hatte ich versucht, Ihnen hier zu zeigen, bei den Nullstellen. Wenn Sie das Vorzeichen hier drehen, dann ist es eine Welle, die sich in negative Richtungen bewegt. Was wir auch gesehen haben, ist, dass diese Welle hier, egal was Sie für k und für Omega wählen, dass die zum Zeitpunkt t gleich 0 immer eine Nullstelle bei x gleich 0 hat. Ja, also wenn Sie t gleich 0 wählen und x gleich 0, haben Sie Sinus von 0, das ist 0. Das heißt, alle diese Wellen haben zum Zeitpunkt t gleich 0 hier einen Nulldurchgang. Jetzt wollen Sie sich nicht so einschränken lassen und wollen vielleicht auch mal eine Welle beschreiben, die eben zum Zeitpunkt t gleich 0 an Ihrem Koordinatenursprung nicht 0 ist. Das könnten Sie machen. Da könnten Sie einen Phasenfaktor einführen. Den könnten Sie hier noch reinquetschen. Vielleicht, das mögen Sie natürlich gar nicht, wenn ich jetzt hier anfange, an der Tafel irgendwelche Kreide wieder auszulöschen. Also wie auch immer Sie das jetzt notieren wollen, Sie können hier noch ein plus 4 aufschreiben und können damit justieren, wie die Phase der Welle ist, also sprich, ob Sie zum Zeitpunkt t gleich 0 beim Ursprung den Wert 0 haben. Gut, Sie merken, ich rede ein bisschen hektisch. Das mache ich deswegen, weil ich davon ausgehe, dass Sie das alles natürlich wissen. Das haben Sie irgendwann mal gesehen, gelernt und vielleicht haben Sie es versucht zu verdrängen. Und jetzt haben wir es wie beim guten Psychotherapeuten wieder rausgeholt. Ja, eine Frage, das freut mich sehr. Vielen Dank. Also, Sie drehen den Sinus praktisch in seiner Phase weiter. Das heißt, wenn das Phi den Wert von 2Pi annimmt, dann hat sich gar nichts geändert. Wenn das Phi den Wert Pi hat, das ist so genau. Und also Sie können damit praktisch festlegen, ich strichle Ihnen mal das Beispiel für Phi gleich Pi ein. Das wäre dann sowas. Ja, das wäre dann genau entgegengesetzt. Ja. Und jetzt können Sie natürlich irgendeinen krummen Wert wählen und dann ändert sich das halt. Dann. Gut, dann würde ich jetzt gerne zu den spannenderen Punkten kommen. Und zwar würde ich gerne als nächstes Interferenz besprechen. Unter Interferenz versteht man, dass wir zwei oder mehrere Wellen überlagern. Und ich hatte Ihnen ja quasi als Hausaufgabe mitgegeben, dass Sie das Experiment in der Badewanne machen sollten, bei dem Sie versuchen, also man würde es vielleicht im Fachjargon mit einem punktförmigen Erreger eine Welle starten. Das heißt, indem Sie beispielsweise die Hand rhythmisch auf- und abbewegen, dadurch schicken Sie Wasserwellen los, die dann an die Badewannenwand klatschen und wieder zurückreflektiert werden. Und dann haben Sie eine Überlagerung von der Welle, die von Ihrer Hand zum Badewannenrand läuft, und eine Welle, die vom Badewannenrand zurück Richtung Ihrer Hand läuft. Ich gehe davon aus, dass Sie das Experiment nicht gemacht haben, aber vielleicht können Sie sich vorstellen, was passiert. Weiß jemand, was passiert? Das wäre jetzt ein schönes Beispiel. Wenn Sie es nicht wüssten, könnten wir es einfach ausrechnen. Aber einer meiner Lieblingstipps für diese Vorlesung ist, rechnen Sie nie los, ohne das Ergebnis nicht vorher zu kennen. Überlegen Sie, was rauskommen muss, und dann fangen wir an zu rechnen. Und vielleicht gebe ich Ihnen einfach das Stichwort, da muss rauskommen eine stehende Welle. Eine stehende Welle, kennen Sie, das ist das mit den Bäuchen und den Knoten. Und genau das ergibt sich. Und wir können das ja eben mal aufschreiben. Ich würde für dieses Experiment zwei Wellen entgegengesetzter Richtung, aber gleicher Amplitude wählen. Und die Wellenfunktion, also Sie könnten jetzt hier irgendwie notieren, ja, zwei Wellen gleicher Amplitude, aber entgegengesetzter Richtung. Und ich formuliere Ihnen dazu die mathematische Schreibweise. Die wäre nämlich Psi von x und t ist gegeben als Amplitude a, die ist für beide Wellen gleich, das war ja gerade die Idee, mal Klammer auf. Und jetzt haben wir die eine Welle in die eine Richtung, Sinus kx minus Omega t. Das ist also gerade die Welle, die in positive x-Richtung läuft, also von mir aus zum Badewannenrand hin. Und die überlagern wir plus mit der gleichen Welle in entgegengesetzte Richtung, also einem Sinus kx plus Omega t. Und jetzt können wir hier weiterrechnen, und dazu braucht man halt so ein paar trigonometrische Identitäten, ja, die Sie auswendig können oder auch nicht. Ja, die können Sie auch in der Formelsammlung nachgucken, das ist Schnuppe. Und Sie müssten an dieser Stelle wissen, dass Sinus Alpha plus Minus Beta das gleiche ist wie Sinus Alpha mal Cosinus Beta plus Minus Cosinus Alpha Sinus Beta. Und mit dieser wunderbar praktischen Identität können Sie jetzt losrechnen und können gucken, was Sie aus der Überlagerung der beiden Wellen bekommen. Sie bekommen nämlich daraus folgend ein Psi von x und t, ist gegeben als a mal, große Klammer auf. Und jetzt setzen wir hier den ersten Sinus um. Das ist dann Sinus kx mal Cosinus Omega t. Wir haben hier ein Minus stehen, deswegen kommt auch hier ein Minus hin. Minus Cosinus kx Sinus Omega t plus, jetzt kommt aus der ersten Zeile der zweite Sinusterm, das ist dann Sinus kx mal Cosinus Omega t. Und da wir im zweiten Sinusargument ein positives Vorzeichen haben, kommt dann hier ein Plus Cosinus kx Sinus Omega t, große Klammer zu hin. Wenn Sie da jetzt ein bisschen drauf starren, dann sehen Sie, dass sich natürlich zwei Terme wegheben, nämlich dieser hier gegen diesen hier. Und diese beiden Terme sind identisch, die verdoppeln sich, sodass wir, wenn wir die Tafel gewischt haben, die nächste Zeile aufschreiben können. Kennen Sie Andreas Marx eigentlich schon? Professor bei uns für organische oder bioorganische Chemie. Der wurde am Dienstag, glaube ich, zum Präsidenten der Universität Jena gewählt und wird den Fachbereich dementsprechend irgendwie die nächsten Wochen verlassen, weswegen bei meinen lieben Kollegen in der organischen Chemie gerade ziemlich Aufregung ist, wie man das mit der Lehre wohl hinbekommt. Das nur nebenbei. So, wir machen hier weiter. Wir ziehen die beiden Terme zusammen, die beiden hier kompensieren sich, sodass wir daraus finden, wir haben zweimal die Amplitude Sinus kx mal Cosinus Omega t. Und das ist ein sehr, sehr wichtiges Ergebnis. Dieses Ergebnis zeigt Ihnen nämlich, dass diese Welle, die jetzt entstanden ist aus der Überlagerung der beiden gegenläufigen Wellen, einen Teil hat, der ist rein ortsabhängig. Das ist, sagen wir mal, dieses 2a Sinus kx. Da steht überhaupt keine Zeitabhängigkeit drin. Und dran multipliziert wird eine Zeitabhängigkeit Cosinus Omega t. Und das kann ich vielleicht aufschreiben als, ich nehme jetzt einfach eine Abkürzung, die könnte irgendwie sein, ich habe mich für Phi entschieden, Phi von x, das ist dieses 2a Sinus kx mal Cosinus Omega t. Und jetzt sehen Sie, da, ah super, danke.
Aber das geht jetzt davon aus, dass die zwei Wellen, die sich überlagen, die gleiche Amplitude haben.
Korrekt, ja. Korrekt. Genau, genau. Also ich muss jetzt immer dran denken, dass ich das für den Stream wiederhole. Entschuldigung, für die vielen tausend Zuschauer an den Bildschirmen. Also die Frage war, wir gehen hier davon aus, oder gehen wir hier davon aus, dass die beiden Wellen die gleiche Amplitude haben? Ja, die überlagern sich, deswegen hier auch die doppelte Amplitude dann im Ergebnis. So, ich male Ihnen jetzt mal auf diese Situation zum Zeitpunkt t gleich 0. Mit dem Sinus kx, da haben wir hier auf einer Ortsachse, hier schreiben wir Psi auf, da haben wir diesen Sinus kx, der sieht irgendwie so aus. Naja. So, und den modulieren wir jetzt mit Cosinus Omega t. Ich habe vorgeschlagen, das hier ist der Zeitpunkt t gleich 0. Für t gleich 0 ist der Cosinus von 0, 1. Das heißt, wir haben nur Phi von x. Das hier ist Phi von x. Und Phi von x ist zum Zeitpunkt t gleich 0 gleich Psi von x. Und jetzt läuft die Zeit weiter. Und dieser Cosinus fängt jetzt an zu oszillieren von 1 über 0 nach minus 1 wieder zurück zu 1. Und dabei, und das multiplizieren Sie an das Phi von x. An den Stellen, an denen Phi von x 0 ist, zum Beispiel hier oder hier, können Sie dann mit dem Cosinus da hinten Hampelmann machen, erinnert sich gar nichts dran, die 0 bleibt 0. Das ist das, was Sie als Knoten kennengelernt haben. Da passiert nichts. Hier, ich nehme mal so ein Maximum, Sie hatten es als Bauch kennengelernt, hier oszillieren wir jetzt von diesem Wert, Cosinus Omega t ist 1, über die 0, Cosinus Omega t ist 0, zu minus 1 und wieder zurück. Also das heißt, Sie oszillieren praktisch zwischen der durchgezogenen und der gestrichelten Linie. Und das ist eine stehende Welle. An manchen Stellen tut sich eben gar nichts und an manchen Stellen oszilliert es. Warum ist mir das so wichtig? Das ist zum einen so, dass wenn Sie beim Yachtsegeln unterwegs sind und Sie segeln vor einer Steilküste entlang, wo die anlaufende Welle reflektiert wird, dann haben Sie genau ein solches stehendes Wellenmuster mit der doppelten Amplitude. Das ist, wenn Sie Leute haben, die zum Beispiel zur Seekrankheit neigen, eine wirklich wichtige Information. Und Sie können Ihnen das auch kurz vorrechnen, warum Ihnen so schlecht ist. Das ist aber nicht der Hauptgrund, warum ich das hier so auswälze, sondern stehende Wellen sind in der Beschreibung von Atomen und Molekülen von großer Wichtigkeit. Ich zeige Ihnen das eben. Oh ja, bitte. Ja.
Also wenn man Nullstellen hat, bezeichnet das die Knoten oder?
Die Frage war, was kann ich mir unter dieser Phi-Funktion vorstellen? Und die Antwort lautet, das ist die Wellenfunktion, wenn Cosinus Omega t 1 ergibt. Ja, dann ist das ist einmal Phi von x ist Phi von x. Das ist die hier durchgezogene weiße Linie. Und jetzt modulieren Sie dieses Phi von x mit dieser Cosinus-Schwingung. Und das führt eben dazu, dass dann die Maxima von Phi von x irgendwie oszillieren, aber die Nullstellen von Phi von x immer noch die gleichen bleiben. Hm. So. Ich wollte Ihnen gerne ein Bildchen noch zeigen. Ah. Okay, das ist jetzt ein bisschen ärgerlich. Unser freundlicher Mensch von Lecture Recording ist gerade verhindert wahrscheinlich, ne? Jetzt wird's, jetzt würde ich gerne zum Äußersten greifen und sozusagen Ihnen hier kurz dieses Bildchen zeigen. Können Sie da irgendwas erkennen? Ja, das sagt Ihnen irgendwas. Das haben Sie, was weiß ich, bei Stefan Mecking oder sowas gesehen. Ja? Orbitale. Ja? Okay. Eine wesentliche Errungenschaft unserer gemeinsamen Veranstaltung hier wird sein, dass Sie verstehen können, was sind eigentlich Orbitale. Und diese Orbitale, die Sie eben in dieser typischen Hantelform dargestellt bekommen, das ist etwas, was Sie bekommen, wenn Sie die Elektronen als Wellen beschreiben. Das sollten Sie tun, das ist gerade die Idee der Quantenchemie. Und zwar bekommen Sie die Orbitale dann, wenn die Wellen, die die Elektronen repräsentieren, stehende Wellen sind. Das können Sie jetzt im Detail überhaupt nicht verstehen, was ich Ihnen gerade gesagt habe, aber Sie können erahnen, dass es offensichtlich gut ist, irgendwas über stehende Wellen zu wissen, wenn Sie sich nachher für Orbitale interessieren. Und mehr brauche ich, glaube ich, an der Stelle nicht. Das freut mich sehr. Schießen Sie los.
Also in dem Sinne ist es irrelevant, wie wir zu dem Resultat einer stehenden Welle gekommen sind. Sie benutzen einfach die Formel, weil sie als stehende Welle funktioniert. Oder weil ich meine, da haben wir ja keine Überlagerung bei Elektronen oder so.
Die Frage war, haben wir bei Elektronen eine Überlagerung? Und die Antwort lautet, glaube ich, ganz allgemein, ja, schon. Aber das würde ich einfach erst nochmal ausklammern. Ich wollte nur sagen, dass wir irgendwann, wenn wir zu den Höhepunkten dieser Veranstaltung kommen, ja, werden wir Orbitale herleiten und dann werden wir sagen, richtig klar, stehende Wellen. Vielleicht soweit mal. Ich kann an der Stelle vielleicht auch sagen, dass wir in der Quantenchemie sehr oft Wellenfunktionen verwenden und aus Bequemlichkeit schreiben wir oft nur den Teil Phi von x hin. Und wir schreiben nicht das Cosinus Omega t dazu. Und dann könnte man auf die Idee kommen, wie eine Welle, bei der sich gar nichts bewegt, das ist ja irgendwie keine Welle, ne? wenn Sie keine Zeitabhängigkeit drin haben. Und dann wüssten Sie, aus Bequemlichkeit schreiben wir nur den ortsabhängigen Teil, lassen aber den zeitabhängigen Teil weg. Aber kümmern Sie sich da jetzt mal nicht drum, sondern erinnern Sie sich zum richtigen Zeitpunkt an diese Geschichte. So, jetzt möchte ich gerne mit Ihnen besprechen, wie sich Wellen ausbreiten. Und das Gesetz, nach dem sich Wellen ausbreiten, ist die klassische nicht-dispersive Wellengleichung. Die klassische nicht-dispersive Wellengleichung. Ich schreibe Ihnen die gerade eben mal hin und dann erkläre ich Ihnen, was ich damit meine. Die klassische nicht-dispersive Wellengleichung. Diese Wellengleichung sieht aus wie d² Psi von x und t nach dx² ist gleich 1 durch v² d² Psi von x und t nach dt². Woher die herkommt, braucht sie, glaube ich, im Moment nicht zu interessieren. Ja, wir sprechen jetzt von klassischen Wellen, aber da sprechen wir nur noch 10 Minuten drüber. Aber glauben Sie mir, dass Leute, die sich mit zum Beispiel Wasserwellen beschäftigt haben, irgendwie die Wellenausbreitung beschreiben wollten und dann festgestellt haben, prima, das kann ich ja mit dieser kompakten Gleichung tun. Damit ich Sie dann noch mal ein bisschen abhole, was ist das überhaupt für eine Gleichung? Es ist eine klassische Wellengleichung. Das heißt, wir reden gerade von überhaupt nichts Abgedrehtem, sondern wir reden davon, wie können Sie die Welle beschreiben, die im Bodensee entsteht, wenn Sie einen Stein hineinwerfen. Das könnte ja irgendjemand interessant finden. Und dann kommt eine solche Gleichung ins Spiel. Deswegen klassisch. Diese Wellengleichung ist nicht dispersiv, weil wir in guter Näherung annehmen können, dass sich bei klassischen Wellen Wellen aller Frequenzen gleich schnell ausbreiten. Also damit meine ich zum Beispiel, dass wenn Sie einen Lautsprecher irgendwo aufstellen und Musik abspielen, dass die Schallgeschwindigkeit für die hohen Töne die gleiche Schallgeschwindigkeit ist wie für die niedrigen Töne. Das stimmt nicht hundertprozentig, aber in einer ziemlich guten Näherung, und deswegen macht es Spaß, Musik auch zu hören, auch wenn Sie ein bisschen mehr Abstand zum Lautsprecher haben. Ja, bitte? Entschuldigung? Super, vielen Dank für diese Frage. Die Frage war, warum kürzen wir da nicht? Und ich kann das, glaube ich, sofort aufklären, aber ich brauche mehr als einen Satz dazu. Diese Gleichung, die hier steht, ist eine Differentialgleichung. Wir fangen vielleicht nochmal kurz bei einer Gleichung an, die Ihnen vielleicht vertrauter ist. Ja, wenn Sie das schreiben Sie jetzt bitte nicht mit, ja, ich kritzel das einfach irgendwo hier hin. Wenn Sie sowas haben wie 2x plus 3 ist gleich 5, dann ist das eine Gleichung, die können Sie nach x auflösen und können die Lösung für x bestimmen. Also da müssten wir jetzt mal kurz gucken, was würde man machen? Man würde irgendwie minus 3 auf beiden Seiten machen, dann hätte man 2x ist gleich 2, dann würde man durch 2 teilen, dann hätte man x ist gleich 1. Dann wäre die Gleichung gelöst. Bei einer Differentialgleichung muss das Gleichheitszeichen auch stimmen, aber in der Differentialgleichung sucht man Funktionen, die die Gleichung erfüllen. Ich gebe Ihnen ein Beispiel dafür, damit Sie sich ein bisschen abgeholt fühlen. Also das ist eine Differentialgleichung, DGL, Differentialgleichung. Ein einfaches Beispiel für eine Differentialgleichung, was Ihnen vielleicht angenehmer erscheint, wäre f von x ist gleich minus f' von x. Das wäre eine der einfachsten Differentialgleichungen. Wir suchen eine Funktion f von x, die die gleiche Funktion ergibt, wenn ich sie Strich einmal ableite und mit einem Minus versehe. Leider ist eine häufige Lösungsvariante für Differentialgleichungen, die man rät die Lösung. Und in dem Fall kann man es vielleicht packen. Also eine Funktion, die abgeleitet fast das gleiche wie eine Funktion gibt, ist eine E-Funktion. Und da muss noch ein Minus hin, das heißt, ich brauche ein negatives Argument. Das heißt, eine Lösung könnte sein, dass f von x e hoch minus x ist. Und wenn Sie jetzt f von x einmal nach x ableiten, dann ist die e-Funktion die e-Funktion und Sie bekommen den Vorfaktor aus dem Argument davor. Also f' von x ist minus e hoch minus x. Und dann sehen Sie, ist die Differentialgleichung erfüllt. Oder mit anderen Worten, die Lösung dieser Differentialgleichung oder eine Lösung dieser Differentialgleichung ist die Funktion f von x gleich e hoch minus x. Wenn das hier die Differentialgleichung ist, die wir lösen wollen, dann könnte vielleicht jemand von Ihren Kommilitonen Ihnen die Lösung verkaufen wollen. Und dann sollten Sie nicht zugreifen, wenn die Behauptung ist, die Lösung ist 42. Weil wir nicht eine Zahl suchen, sondern wir suchen eine Funktion. Eine Funktion, wie heißt die Funktion überhaupt? Also das steht ja in der Gleichung. Welche Funktion suchen wir? Ja? Psi. Wir suchen die Funktion Psi, die ist abhängig von x und t. Und wir suchen diejenigen Psi von x und t, die, wenn ich sie links und rechts einsetze, das Gleichheitszeichen erfüllen. Dann haben wir noch diese komischen Deltas hier. D Quadrat Psi von x und t nach dx Quadrat, das müssen Sie irgendwann mal gehört haben, das ist die partielle, die zweifache partielle Ableitung der Funktion Psi nach x. Und hier sehen Sie die zweifache partielle Ableitung der Funktion Psi nach t. Würden Sie mir an dieser Stelle einen Witz nachsehen? Da kommt ein Differentialoperator auf die Brücke zugelaufen und auf der Brücke steht eine Funktion und sagt, ha, Differentialoperator, du kommst hier nicht durch. Und da sagt der Differentialoperator, na, also das sehe ich anders, ich differenziere dich einfach so lange, bis du 0 bist. Da sagt die Funktion, ja, ja, aber ich bin e hoch x. Da sagt der Differentialoperator, ja, aber ich bin d nach dz. Ich sehe, Sie sind begeistert. Ich hatte das ein bisschen so vorhergesehen. Was ich sagen möchte ist, dass Sie die Funktion e hoch x natürlich nach x ableiten können und es kommt wieder e hoch x raus. Deswegen fühlte sich die Funktion wahnsinnig sicher. Eine partielle Ableitung kann aber eben auch nach was anderem als nach x geschehen. In unserem Witzbeispiel kann die Funktion nach z differenziert werden. Und e hoch x nach z abgeleitet ist halt 0. So. Und hier haben wir die Differentialoperatoren zweifache Ableitung nach x, zweifache Ableitung nach t. Ich würde gerne Ihnen eine Lösung für diese Differentialgleichung angeben. Und wenn Sie ein bisschen mitgedacht haben, dann wüssten Sie auch schon eine Lösung. Aber ich gönne Ihnen auch den Aha-Effekt. Eine Lösung, und dieses eine unterstreiche ich, weil es tatsächlich unendlich viele Lösungen gibt. Eine der Lösungen ist die Ihnen bereits bekannte Wellenfunktion Psi von x und t ist gleich a mal Sinus kx minus Omega t. Das ist eine Lösung der klassischen nicht dispersiven Wellengleichung. Und also ich möchte das jetzt ungern alles aufschreiben, aber wäre Ihnen klar, was Sie zur Probe tun müssten? Ja? Sie müssten diese Funktion a mal Sinus kx minus Omega t zunächst mal einmal nach x ableiten. Der Sinus nach x abgeleitet gibt den Cosinus mit dem Argument k vor dem x nach vorne. Also sprich, Psi, also d Psi nach dx wäre a mal k mal Cosinus kx minus Omega t. Und die zweite Ableitung müsste ich den Cosinus ableiten. Der gibt einen Minus Sinus. Und dann kommt nochmal das Argument davor, das heißt, die zweifache Ableitung wäre a mal k Quadrat, oder ich fange nochmal von vorne an, eigentlich nehme ich minus a mal k Quadrat mal Sinus Omega, kx minus Omega t. Ja, das schreibe ich vielleicht mal eben auf, also d Quadrat psi xt nach dx Quadrat wäre minus a k Quadrat Sinus kx minus Omega t. Und jetzt können Sie das gleiche Spielchen auf der rechten Seite der Differentialgleichung machen. Da müssten Sie das zweimal nach der Zeit ableiten. Das läuft sehr ähnlich. Und dann bekommen Sie eben die Lösung dann, wenn das v, was hier drin steht, das ist dann die Ausbreitungsgeschwindigkeit, also ich mache mal hier Punkt, Punkt, Punkt und aus der Probe folgt dann, dass V Omega durch K ist. Gut. An dieser Stelle können Sie mit dieser klassischen nicht-dispersiven Wellengleichung noch nicht sehr viel anfangen. Wir werden sie aber spätestens nächste Woche brauchen. Und dann wäre es mir sehr, sehr recht, wenn ich Ihnen zum Abschluss noch zeigen könnte, dass wir anstatt diese Sinusfunktion zu verwenden, um Wellen zu beschreiben, wenn wir mit komplexen Zahlen arbeiten. Aber Sie haben vorhin noch eine Frage, ja bitte. Die klassische nicht-dispersive Wellengleichung?
Genau, die. Wann werden wir die benutzen? Oder muss man die eigentlich auswendig lernen und nicht so verstehen?
An dieser Stelle müssten Sie einfach nur wissen, wenn Sie Lust hätten, sich mit der Ausbreitung von klassischen Wellen zu beschäftigen, genau, weil Sie, weiß was ich, Hörgeräte-Akustikerin werden möchten, ja, dann wäre das eine super Gleichung für Sie. Und Sie sollten gesehen haben, wie man mit dieser Gleichung umgeht. Man sucht Lösungen. Eine Lösung wäre so ein Sinuszug. Und wenn man diesen Sinuszug dann hier einsetzt, dann geht die Gleichung auf. So, mehr brauche ich an dieser Stelle nicht. Was ich aber später machen werde, ist, ich werde mit Ihnen Teilchenwellen beschreiben, Materiewellen. Also erinnern Sie sich, wir schießen Elektronen auf einen Doppelspalt. Und dann werde ich sagen, wir probieren mal aus, wenn wir die Wellenfunktion, die die Elektronen beschreiben, mit dieser klassischen nicht-dispersiven Wellengleichung verheiraten, was dann rauskommt. Und dann muss ich darauf wieder Bezug nehmen. Deswegen muss ich sie einmal an der Tafel stehen haben. Sie können die jetzt einordnen. Wenn Sie es brennend interessiert, dann gucken Sie es nach und beschäftigen Sie sich damit. Wenn nicht, nehmen Sie einfach mal hin. Das wäre eine Differentialgleichung, mit der Sie klassische Wellen beschreiben können. Und ganz, ganz ähnlich wird es nachher auch bei quantenmechanischen Wellen sein. Ja, bitte. Die Frage ist, was soll eigentlich dieses V-Quadrat hier? Und vielleicht müssen wir es doch einfach dann doch nochmal ausführlicher hinschreiben. Sie waren einverstanden damit, dass die zweite Ableitung nach dem Ort das hier ergibt. Das war, glaube ich, soweit klar. Jetzt zeige ich Ihnen noch, was die zweite Ableitung nach der Zeit ergibt, indem ich hier schreibe, ist gleich. Ich schreibe jetzt die rechte Seite ab. Es geht los mit einem 1 durch V². Und jetzt brauche ich die zweite Ableitung nach der Zeit. Und diese zweite Ableitung nach der Zeit funktioniert genauso wie die zweite Ableitung nach dem Ort, nur dass ich statt des Ks das Omega nach vorne bekomme. Und das gibt also dann ein minus Omega Quadrat mal Sinus Kx minus Omega t. Und dieses Gleichheitszeichen ist dann erfüllt, wenn Sie für V Omega durch K einsetzen. Weil Sie dann, wenn Sie für das V Omega durch K einsetzen, ergibt 1 durch V Quadrat, K Quadrat durch Omega, und durch Omega Quadrat. Das Omega Quadrat kürzt sich raus, das K Quadrat steht hier, das K Quadrat steht da, die Gleichung stimmt. Oh ja, die habe ich vergessen. Vielen herzlichen Dank. Die Amplitude müssen Sie dann noch irgendwo reinflicken. So, also wir sehen, dass die Gleichung dann erfüllt ist, wenn V Omega durch K ist. Und was Sie jetzt einfach an der Stelle auch mitnehmen können, ist, dass dieses V für die Ausbreitungsgeschwindigkeit der Welle steht. Also wenn Sie den Stein in den See werfen, dann breitet sich die Wellenfront aus. Und sie breitet sich mit V aus, ja. Die Frage war, muss auf der rechten Seite noch ein Minus hin? Und und ich würde sagen, nein, weil ich das Innere, das Minus, also bei der ersten Ableitung bekomme ich ein Minus Omega. Bei der zweiten Ableitung bekomme ich nochmal ein Minus Omega. Das gibt ein Omega Quadrat. Und das Minus kommt dadurch, dass ich den Cosinus zum Sinus ableite. Also ich würde weiterhin behaupten, das stimmt so. Ja, und die Zeit ist fortgeschritten. Wir wollen uns nicht mit lästigen Diskussionen aufhalten. Das sehe ich ein. Jetzt fehlt mir noch ein bisschen die Beschreibungen mit komplexen Zahlen, aber ich glaube, das können wir auch ohne jetzt irgendwie ein furchtbar schlechtes Gewissen zu haben, auf die nächste Woche vertagen. Haben Sie jetzt noch irgendwas an Veranstaltungen?
Arbeitsblatt bis Montag abgeben.
Vielen Dank. Wir haben Ihnen letzten Montag ein Übungsblatt hochgeladen und ich meine, wir haben irgendwie so eine Deadline 11.30 Uhr, wenn ich mich richtig erinnere. Und wir würden Sie herzlich einladen, Ihre Lösung als ein PDF-Dokument, als ein PDF-Dokument bis 11.30 Uhr hochzuladen. Genau. Und dann würden Sie das Übungsblatt, hat sich das schon irgendjemand angeguckt? Ja? Ein paar schon, ja. Das würden Sie dann mit unseren Tutoren am Mittwochmorgen besprechen, nächste Woche. Sehr schön. Dann darf ich ein schönes Wochenende wünschen und bis Montag. Ciao, ciao. Vielen Dank.